Liebe Gemeinde, wir sind doch eine Familie. Lasst uns wieder vertragen, fleht die Mutter. Sie leidet an dem Streit am Abendbrottisch. Denn sie liebt ihre Familie, ihren Lebenspartner, ihren Sohn aus erster Ehe und die gemeinsame jüngere Tochter. Der Lebenspartner, der Sohn und die Tochter überhören ihr Flehen. Sie schreien sich weiter an und weichen nicht von ihren Meinungen ab. Was ist der Grund? Der Sohn erzählte von der anstehenden Klassenfahrt. Nebenbei erwähnte er, dass er der Klassensprecherin lautstark widersprochen habe, denn diese will auf eine vegane Verpflegungsvariante auf Kosten bzw. aufgrund der Kosten und überhaupt verzichten. Die Lehrerin hatte ihn daraufhin zu sich gebeten und sein impulsives Verhalten kritisiert. Der Lebenspartner der Mutter kann seinen pubertierenden Stiefsohn schon eine lange Zeit nicht mehr verstehen. Und die Tochter bringt klug ein, was sie im Sachunterricht über die Gefahren des Klimawandels hört. Zweifelsohne, in dieser Familie muss auch über dieses Thema gesprochen werden. Das ist dran. Was die sachliche Diskussion erschwert, sind die familiären Beziehungen, sind Emotionen und Gedanken, die im Hintergrund eine Rolle spielen. So knallen am Ende die Türen und am Tisch sitzt weinend die Mutter. Lasst uns doch wieder vertragen, schluchzt die Mutter still. Dann steht sie auf und klopft an die zugeschlagenen Zimmertüren. Eine muss es ja machen, murmelt sie vor sich hin. Sie setzt auf ihre mütterliche Autorität. Sie kann sich gut einfühlen. Sie hat ein Gespür für die richtigen Worte zur richtigen Zeit. Also klopft sie an die Zimmertüren und spricht behutsam: Wir sind doch eine Familie. Kann dieser mütterliche Appell die Türen einen kleinen Spalt öffnen?
Die Mutter hatte es einst erlebt und vertraut noch immer darauf: Liebe kann Menschen verändern. Liebe schert sich nicht um Grenzen. Liebe will Nähe und schafft diese. Sie zeigt Interesse am anderen Menschen, ist permanent aufmerksam. Solche Liebesgeschichten sind wundervoll und herzzerreißend zugleich. Denn Liebesgeschichten können auch von Verletzungen erzählen, von Wunden, die ein Leben lang brauchen, um zu heilen oder es eben nie tun. Es ist normal, dass sich in einer Familie, in Vereinen, Kirchgemeinden, Bläserchören, Entscheidungsgremien, Schulklassen und in weiteren Beziehungen Meinungen unterscheiden. Normal ist auch, dass gestritten wird. welcher Weg der richtige, welche Entscheidung zu treffen sei. Diesen Weg zu finden, setzt voraus, beieinander bleiben zu wollen. Wird das nicht von allen so gesehen, brauchen Familie, Vereinsmitglieder, Bläserinnen und Bläser und die Kirchgemeinde nicht zu streiten. Dann geht jeder und jeder seinen eigenen Weg und die Meinungen prallen früher oder später wieder und umso heftiger aufeinander. Beieinander bleiben zu wollen heißt, auf sich und andere zu achten, aufmerksam zu bleiben, Verantwortung für die Menschen und für die Sache zu übernehmen. Wenn ich am Miteinander interessiert bin, werde ich mit anderen reden. Wenn ich nicht mit ihr redete, wie sollte ich erkennen, was meine Gesprächspartnerin denkt, fühlt und erwartet? Dass im Streit über die Sache Beziehungsprobleme erkennbar werden, kann ein erster Schritt sein, um sich trotz Meinungsverschiedenheiten anzunähern. Unausgesprochene Beziehungsschwierigkeiten erschweren Lösungen. Autoritäre Aufforderungen, sich endlich zu vertragen, vertagen eine Lösung oder lassen gar die Trennung stillschweigend zu, bis sie eines Tages sichtbar wird und alle überrascht sind. Wir hatten uns doch so gut verstanden als Familie, als Kirchgemeinde, als Bläserinnen. Wenn sich eine streitende Familie oder Kirchgemeinde bewusst macht, dass sie beieinander bleiben wollen, dann werden sie in einem ersten Schritt Beziehungsprobleme ansprechen und in einem zweiten Schritt Lösungen in der Sache finden.
Der Apostel Paulus hat mit den Christinnen und Christen in Korinth heftig gestritten. So heftig, dass er bald darauf einen Brief schrieb, der später Tränenbrief genannt wurde. Paulus ist mit innergemeindlichen Konflikten konfrontiert. Seine Person wird angegriffen. In seinem ersten Brief wird erkennbar, dass es innerhalb der Gemeinde sowohl Konflikte in der Sache als auch Beziehungsprobleme gab. Paulus argumentiert immer wieder mit dem leidenden Christus am Kreuz und mit seiner eigenen persönlichen Erweckung vor Damaskus. Schwachheit, Leiden, Unverständnis, Ablehnung, Zweifel, Ringen mit Gott. Paulus deutet sein Leben im Angesicht des leidenden Christus. Gegen den Hochmut und der philosophischen, ja dogmatischen Besserwisserei der Christen und Christinnen in Korinth setzt Paulus die Praxis. Eine hervorgetragene Moral, dem es wird, war schon immer so, der ich weiß es ganz genau Meinung, hält er die Liebe vor, die grenzenlos ist. Paulus leidet nicht nur an den Angriffen auf seine Person, sondern auch daran, dass einige Glaubensgeschwister diesen Streit nutzen, um die Gemeinde zu spalten. Er kritisiert, dass sie sich dem göttlichen Geschenk des Miteinanders der Gemeinde verweigern und das Gebot der Liebe untereinander verneinen. Die Gefahr, dass sich Vereine, Beziehungen, Gemeinden, ja auch Kirchen aufgrund theologischer Meinungsverschiedenheiten spalten, kennen wir. Später wird hin und wieder offensichtlich, dass diesen theologischen Meinungsverschiedenheiten zuvorderst persönliche Beziehungsprobleme zugrunde lagen.
Ich vermute einmal, Christinnen und Christen, Bläserinnen und Bläser, Vereinsmitglieder, Kirchenvorstände, Familienmitglieder, Mitschüler und viele mehr wünschen sich in ihrem Denken und Tun das eine. Wer liebt mich so, wie ich bin? Wird die Liebe einem geschenkt, entlastet sie schwierige Gespräche. Ein liebevoller Auftakt, eine liebende Grundhaltung ermöglichen, über unterschiedlichen Meinungen ins Gespräch zu kommen. Diese Grundhaltung ist wichtig, da gemeinsame Werte, familiäre Bindungen, freundschaftliche Beziehungen oder moralische Überzeugungen nur noch selten Menschen verbinden und eine Grundlage für schwierige Gespräche schaffen. Miteinander in Beziehung zu treten, hat mit Liebe zu tun. Ob sie als schenkende und empfangende Liebe erfahren wird oder nicht, trägt zum Gelingen oder Misslingen bei.
Diese Liebe ist Gott, schreibt nun Johannes in seinem Brief, den wir in der Epistellesung gehört hatten. Gott schenke seine Liebe ohne Bedingung. Gottes Liebe ist Gottes mütterliche Seite. Gott fragt nicht, ob ich liebenswert bin oder ob ich entsprechende Leistungen erbracht habe. Gottes Liebe macht jeden Menschen liebenswert. Er hat uns geboren, so schreibt Johannes, und auch darin zeigt sich Gottes mütterliche Seite. Wenn wir lieben, können wir aus dieser bedingungslosen Liebe Gottes schöpfen.
Jemanden zu lieben heißt, für ihn Verantwortung zu übernehmen, sich ihm zu nahen, mit ihm und ihr zu reden. Zu lieben heißt, aufmerksam zu bleiben, sowohl für andere als auch für mich. Das eine geht nicht ohne das andere. Wo keine Liebe ist, wird es schwer, miteinander zu leben. Zu wissen, dass menschliche Liebe im Gegensatz zu göttlicher Liebe letztlich brüchig und erschöpfbar bleibt, hilft aber, von menschlichen Beziehungen nicht viel zu erwarten und alles von Gott zu erhoffen.
Die Mutter klopft noch einmal an die zugeschlagene Zimmertür ihres Sohnes. Und noch einmal. Dann bemerkt sie, dass sich die Türklinke bewegt. Ein kleiner Spalt öffnet sich. Das ist der Anfang. Das ist ein Zeichen. Ein Zeichen, dass der Sohn auf die Mutter zugehen möchte. Und die Mutter öffnet ihre Arme, als wolle sie sagen, ich liebe dich, ich bin für dich da. Nichts kann mich von dir trennen. Du bist mir wichtig. Ich höre dir jetzt zu. Es ist, als umarme der mütterliche Gott seine Kinder. Und der Friede Gottes, der höher ist, als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesu. Amen.